Vision, der Podcast von Sport 2000. Hier dreht sich alles um Innovationen und Visionen, Themen, die die Sportbranche bewegen. Für eine bessere Zukunft. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Green Vision, dem Podcast von Sport 2000. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Host, und mit diesem Podcast möchten wir den Handelspartnern von Sport 2000 und allen Interessierten Fachwissen, Trends und Tipps für den Verkauf an die Hand geben. Außerdem möchten wir euch über aktuelle Trends und Entwicklungen innerhalb der Sport- und Outdoor-Branche informieren und natürlich gleichzeitig inspirieren. Für ein aktuelles Stimmungsbild der Branche hört gerne rein in zurückliegende Folgen, abonniert am besten direkt den Podcast-Kanal. Zuletzt habe ich mich mit Jakob Schöffel unter anderem zum Thema Unternehmensnachfolge und wie die Outdoor-Kundinnen der Zukunft aussehen ausgetauscht. Lauscht auch hier gerne rein. Ja, und heute, da schauen wir auf den Onlinehandel. Ein paar Stichworte. 40.000 Artikel von über 500 Marken aus den Bereichen Wandern, Klettern, Skitour und Trekking und. Secondhand, die Plattform Reuse. Zuletzt mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet und gemeint ist natürlich Bergzeit. Und ich freue mich auf das Gespräch mit dem Geschäftsführer Martin Stolzenberger und den begrüße ich jetzt. Hallo Martin.
Hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Schön, dass wir uns wieder an dieser Stelle austauschen. Wir haben schon mal das Vergnügen gehabt. Und ja, die ganz einfache Frage, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Also Sonne scheint, wir sind gut unterwegs, ich bin gesund. Also von dem her alles bestens.
Ja, zuletzt hat's geschneit. Das freut vielleicht im Bereich Skitouring auch, aber freut dich Skitouring privat auch? Gehst du Skitouren?
Ja, ich gehe auch Skitouren. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr bin ich nicht so reingekommen, weil zwischendrin gab es ja mal keinen Winter. Aber grundsätzlich ja. Und der Wetterbericht heute schaut ja auch so aus, als wird es wieder viel Schnee geben am Wochenende. Deswegen werde ich wieder unterwegs sein.
Ja, ich habe das zuletzt auch ausprobieren dürfen in der Bieler Höhe Skitouring. Eine erste Erfahrung. Ich komme ja mehr aus dem Norden Deutschlands, also aus Köln. Hat man nicht immer die unmittelbare Möglichkeit, Tiefschnee zu fahren und so. Ja, es war ein sehr wechselseitiges Vergnügen, muss ich sagen. Ist aber jetzt eine Woche her und ich muss sagen, so, es werde es nochmal machen. Es hat nachdrücklich eingewirkt auf mich. Das kannst du bestimmt auch bestätigen. Bestätigen kannst du bestimmt auch und deswegen auch weitergehend, wie geht es dir? Ihr habt die aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht, so. Da steht eine beeindruckende Marke, 200 Millionen Euro. Die Umsatzmarke habt ihr überschritten. Und ja, Glückwunsch an dieser Stelle von meiner Seite. Wie fühlt sich das an?
Also es fühlt sich natürlich gut an, es ist auch eine beeindruckende Zahl und ich bin ja jetzt schon wirklich sehr lange an Bord und kenne das Unternehmen noch, als wir eine Handvoll Leute waren und einen niedrigen einstelligen Millionenumsatz gemacht haben. Von dem her ist es natürlich schön, diese Reise da zu sehen, aber letztendlich ist Umsatz ja auch nur ein Ergebnis aus dem, was man da geleistet und macht. Es ist also eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind und auch fürs Team natürlich eine super Bestätigung und schön zu sehen, dass sich das so entwickelt und ja, und auch natürlich stolz drauf.
Wenn man das jetzt mal so vergleicht, Martin, auch damit man es ein bisschen einsortieren kann. 200 Millionen Euro, gigantische Zahl so. Was das bedeutet für euch, das hast du gerade schon gesagt. Was bedeutet es denn im Marktvergleich?
Also, du meinst die Umsatzgröße oder das Wachstum?
Ja, beides vielleicht. Oder beides an der Stelle.
Also, ja, also ich sage mal so, wir sind im letzten Geschäftsjahr, also unser Geschäftsjahr geht immer von März bis Ende Februar, also gerade durch sozusagen, deswegen haben wir auch gerade veröffentlicht. Und das Wachstum ist etwas über 17% und etwas auch über 200 Millionen Euro. Und dieses Wachstum ist natürlich deutlich über dem Marktschnitt. Also der Markt wächst ja kaum und es sind einige wenige, die da wachsen können. Und von dem her ist das schon deutlich über dem Marktschnitt. Und letztendlich ja, mit über 200 Millionen Euro in dieser Nische Outdoor-Bergsport gehören wir sicherlich zu den größten Playern in Europa.
Was zählt ihr, was zählst du zu den Erfolgsfaktoren? Wenn wir auf Sortiment schauen, auf eure Marke an sich, die Logistik etc. Was gehört alles dazu, um letztlich im Online-Handel solche Zahlen schreiben zu können?
Also ich würde mal sagen, grundsätzlich ist es ja Umsatz das eine, Profitabilität ist das andere. Und wir sind einfach seit vielen Jahren sehr konstant, sind doch immer profitabel gewesen. Wir haben jetzt auch wieder eine gute Steigerung in der Profitabilität. Und das ist natürlich auch die Basis eigentlich dafür, um immer weiter investieren zu können und sich entwickeln zu können. Und ja, letztendlich werde ich immer wieder mal gefragt, warum sind wir denn erfolgreich oder warum entwickeln wir uns denn so? Und das ist gar keine einfache Antwort darauf, sondern das sind einfach so viele verschiedene kleine Stellschrauben, an denen wir da drehen und gleichzeitig drehen und die halt dann zusammenbringen. Und es gibt sicherlich eine wichtige Basis. Das ist eine starke, glaubwürdige Marke und eine loyale Community, die wir über Jahre aufgebaut haben. Und es gibt eben sicherlich auch im E-Commerce speziell gewisse Standards, die andere setzen, große Player wie Zalando oder Amazon, diese Standards, die muss man erfüllen, ob das Lieferzeit ist, Retourenmanagement und so weiter, da muss man gut sein. Und dann geht es eben darum, wie kann man sich differenzieren, und wir sind natürlich in der Nische aktiv, wir sind Spezialisten, das bringen wir glaubwürdig rüber, und darum herum bauen wir eben einiges auf, und das können wir scheinbar ganz gut zusammenfügen und sind damit erfolgreich.
Jetzt hat sich der Markt ja irgendwie seit der Pandemie positiv entwickelt. Im Bereich Outdoor kann man ja trotzdem sagen. Wie betrachtest du das irgendwie? Also Outdoor hat ein Allzeithoch vielleicht erlebt. Danach ist es ein bisschen zurückgegangen, aber dennoch immer hoch. Auch im Vergleich mit Rad eine ganz andere Entwicklung. Wie beobachtest du das? Wie beobachtet ihr das? Wie ist so die Marktentwicklung zu bewerten letztlich auch?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ist der Outdoor-Markt ein grundsätzlich sehr stabiler und sehr krisensicherer Markt. Also das kann man ja auch die letzten Jahre, jetzt nicht nur seit der Pandemie, sondern auch, ob das Finanzkrise war oder sowas, sehen, dass sich das ja eigentlich immer gut weiterentwickelt hat. Und seit der Pandemie selber, auch im Vergleich, ist es nicht so besonders stark gewachsen. Das ist ja Anfang nach der Pandemie auch mal kurz zurückgegangen. Aber es ist ein sehr stabiler Markt. Aber er ist eben nicht so weggebrochen wie zum Beispiel Bike. Und es hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass es in der Pandemie halt einen extremen Bike-Boom gab. Den gab es so in dem Outdoor-Bereich, glaube ich, nicht so stark, und entsprechend ist der auch nicht so stark weggebrochen. Also ich würde sagen, es ist ein sehr guter, stabiler Markt. Aber Bergzeit ist jetzt auch vielleicht gar nicht so besonders gut geeignet, das richtig einzuschätzen, denn wir wachsen ja nicht, weil der Markt wächst, sondern letztendlich schneiden wir uns halt aus dem Kuchen in Europa ein größeres Stück raus.
Mhm. Und dennoch habt ihr ja auch mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Rabattdruck ist ein Stichwort dazu. Überbestände, damit gab es auch irgendwie, ja, da gab es was zu tun an der Stelle. Vielleicht im stationären Handel natürlich auch nochmal anders als jetzt bei euch im Onlinehandel. Kannst du das mal vergleichen zwischen online und stationär? Ihr habt ja auch stationären Handel, ne? Aber das würde mich tatsächlich an der Stelle mal interessieren, wie du das bewertest.
Genau, das ist vielleicht auch mal ganz wichtig. Wir sehen uns zwar schon auch als Online-Händler, aber wir haben zwei stationäre Geschäfte ja, südlich von München, und die entwickeln sich auch beide sehr gut. Also wir sind da durchaus mit, ich glaube, 7 oder 8% Wachstum auch im stationären Handel, was auch sehr, sehr stark ist, aber ich kann mich da natürlich auch dadurch ganz gut reinversetzen, auch in stationären Handel. Das ist ja auch so ein bisschen meine Historie, da komme ich ja auch her. Und man muss natürlich schon sagen, auch wenn wir grundsätzlich die gleichen Produkte verkaufen, das Business dahinter zwischen Onlinehandel und stationärer Handel ist schon ganz anders. Und das sind auch andere Mechanismen, die da funktionieren. Und natürlich ist es so, dass es im Online-Bereich natürlich gerade mit dem Thema Überbestände schon etwas einfacher zu handeln ist und einfach auch zu steuern ist. Und das war natürlich vor allem für Händler, aber auch für unsere Lieferanten nach der Pandemie ein Riesenproblem. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir Trends sehr schnell erkennen können und dort gegensteuern können. Und entsprechend sind wir da ja sehr gut durchgesteuert. Wir hatten eigentlich nie Überbestände. Und sicherlich auch ein Schlüssel zu unserem Erfolg, dass wir die Operations gut im Griff haben, dass wir das Forecasting und Replenishment gut machen. Und ich würde jetzt auch sagen, inzwischen ist das Überbestände-Thema mehr oder weniger durch. Und jetzt sind wir eher so eine Gegenbewegung und sagen, okay, jetzt müssen wir schauen, haben wir eigentlich genug Ware, beziehungsweise kommt ja jetzt schon auch wieder die nächste Krise auf uns zu, die sich wahrscheinlich jetzt erst so in der zweiten Jahreshälfte oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr zeigt, wie sich jetzt die Lieferketten jetzt unter Druck stehen aufgrund der Situation im Iran.
Mhm. Ja, das ist immer eine verzögerte Auswirkung, ne?
Ja, also zuerst trifft es natürlich die Produzenten, weil die Rohstoffe brauchen und dann herstellen. Und dann muss es natürlich zum Großteil von Fernost hier rübergebracht werden. Und der Letzte ist letztendlich in der Kette der Handel, der das dann spielt.
Der Autohandel hat sich aber auch so generell auch verändert irgendwie. Kann man da von einer strukturellen Veränderung sprechen? Wie bewertest du das?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, dass es jetzt gar nicht eine Outdoor-Handel-spezifische Sache ist, sondern es ist ja eine generelle Verschiebung. Also der Channel-Shift hin von stationären Handel hin zu Online-Handel, der findet ja seit Jahren statt. Der ist jetzt nicht mehr so stark, wie er mal war. Da gab es natürlich ein bisschen Schub während der Pandemie und danach ging es wieder ein bisschen zurück. Aber momentan findet er eben wieder statt. Und ich fürchte auch, dass sich das noch beschleunigen wird sogar. Denn durch LLMs, also durch KI und die Suche und die Möglichkeiten, das kann sicherlich der Online-Handel stärker anwenden als der stationäre Handel. Auf der anderen Seite muss man sagen, sehe ich auch sehr viel, sehr gute und sehr erfolgreiche stationäre Händler. Und ich glaube, wenn man sich da gut positioniert, dann kann man da auch in der Zukunft gut gewinnen. Und deswegen bin ich da auch für unsere eigenen stationären Geschäfte sehr, sehr hoffnungsvoll, dass es auch in Zukunft gut funktionieren wird.
So ein Erfolgsrezept, und das diesen Weg geht ja auch Sport 2000, ist die Spezialisierung letztlich und auch weitere Angebote dazu. Das macht ihr ja auch. Also ihr seid ja schon spezialisiert quasi, ne?
Genau, also letztendlich sind wir schon immer spezialisiert sozusagen. Wir kommen natürlich aus dieser Nische Bergsport Outdoor und haben uns vielleicht über die Jahre da ein bisschen auch im Sortiment etwas raus bewegt, aber letztendlich ist das natürlich schon unser Markenkern und da setzen wir natürlich auch sehr, sehr stark drauf. Ich glaube, die Spezialisierung ist die einzigste Möglichkeit, in Zukunft überleben zu können. Und das, glaube ich, ist es egal, ob online oder stationär, das betrifft, glaube ich, alle.
Mhm. Harten Druck gibt es aber bestimmt auch, vielleicht auch im Speziellen für euch, wenn Marken ihre eigenen D2C-Strategien forcieren. Wie wirkt sich das auf euch aus? Und siehst du da vielleicht irgendwie, ist das ein Trend? Kann das parallel funktionieren? Wie kann man sich dem entgegenstellen? Wenn man sich überhaupt entgegenstellen möchte.
Ja, ich glaube, das kann man nicht aufhalten und es ist auch für mich nachvollziehbar, dass Hersteller oder Marken diesen Weg auch gehen. Für mich ist das auch grundsätzlich nichts Schlimmes. Für mich ist immer die Frage, wie macht man das und auf welche Art und Weise machen das die Marken ist das fair oder nicht oder geht es über einen extremen Preisdruck? Das ist eigentlich für mich die macht den entscheidenden Unterschied. Und ich würde sagen, jetzt haben wir gerade so eine zweite oder dritte D2C-Welle, würde ich sagen. Das begleitet uns ja schon sehr lange. Das hat mal angefangen, als irgendwann die Marken Monos-Label-Stores aufgemacht haben. Dann später kam der Online-Handel dazu. Dann gab es nach der Pandemie so einen starken Rückgang, gerade im D2C-Online-Handel, weil die Marken gesehen haben, okay, das ist verdammt teuer und eigentlich sind sie gar nicht profitabel mit dem, was sie dort machen. Und dann haben natürlich auch einige sehr große Player wie Adidas und Nike zurückgerudert und haben wieder sehr, sehr stark auch auf den stationären Handel oder auf den grundsätzlich den Handel gesetzt. Es war so eine Rückentwicklung und momentan entwickelt sich es vielleicht wieder stärker Richtung D2C. Und grundsätzlich, wenn das fair abläuft, dann funktioniert das auch parallel gut. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Gründe, die dafür sprechen, warum es Händler gibt und ob das jetzt die Standards sind im E-Commerce, ob das die Auswahl, die Beratung ist. E-Commerce funktioniert sehr, sehr stark über Wiederkauf und das ist im D2C eigentlich sehr, sehr schwer zu erreichen, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass man innerhalb eines Jahres mehrmals bei der gleichen Marke kauft. Und da haben natürlich Händler wie wir mit einem sehr breiten Sortiment, mit hunderten Marken, große Vorteile im Wettbewerb und ist ein klarer Kundennutzen. Ja, diese Kernaufgabe eines Händlers, Vergleichbarkeit zu schaffen, Beratung zu liefern, ist essentieller geworden. Und von dem her mache ich mir für die Zukunft an der Stelle auch keine Sorgen.
Wie würdest du denn das Verhältnis zu den Marken beschreiben? Ist man da in einem guten Austausch?
Auf jeden Fall. Also für uns ist das Verhältnis zu den Partnern, also zu unseren Lieferanten, extrem wichtig. Also wir brauchen die. Und die brauchen heute auch uns. Und das ist eine gute, gesunde Situation. Da investieren wir auch viel rein, muss ich sagen. Also und da werden wir auch zukünftig noch mehr rein investieren, ob das in die präzisere Vororder geht, auch frühere Vororder vielleicht, ob es um die Lieferungen geht, ob es um qualitative Darstellungen der Marken oder Marketingkooperationen geht, um den Austausch der Daten, was dann wiederum in ein besseres Replenishment übergeht. Das funktioniert gut, das entwickelt sich weiter. Also für uns das essentiell eigentlich, dass wir dort mit den Marken gut, fair und auf Augenhöhe zusammenarbeiten.
Mhm. Orderzyklen haben sich ja auch verschoben. Gut oder schlecht?
Also es ist natürlich grundsätzlich mal schlecht, weil wenn es je früher die Zyklen sind, desto weniger Informationen und Daten hat man über Abverkäufe und Trends. Und auf der anderen Seite haben wir inzwischen, habe ich das Gefühl, können damit leben und es funktioniert auch. Ich glaube, Lieferanten haben da tatsächlich, Hersteller haben dort tatsächlich viel größere Aufgaben, um diese Unsicherheit ja auch gerade mit Lieferketten und so weiter da abzufedern. Also das ist so geteiltes Leid und ich glaube, wir können da unseren Beitrag dazu leisten, das möglichst zu verbessern und die Lieferanten dabei zu unterstützen, den bestmöglichen Weg zu gehen, weil letztendlich profitieren wir ja beide davon, wenn das möglichst genau und möglichst präzise ist. Wir verhindern Überbestände und unterm Strich verdienen beide Seiten dadurch auch mehr Geld.
Kann an der Stelle auch quasi die Partnerschaft mit Sport 2000 helfen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Sport 2000 hat sich ja wirklich super entwickelt über die letzten Jahre und sind wir schon einige Jahre mit dabei und es ist für uns heute eine wichtige Partnerschaft und muss ja auch sagen, im deutschsprachigen Raum sind jetzt die wichtigsten Player in dem Outdoor-Bereich bei der Sport 2000 und dadurch ergeben sich ja auch gute Möglichkeiten zu unterstützen, genau bei diesem Weg bessere Forecasting-Daten zum Beispiel zu haben, ja? Also die Möglichkeiten, anonymisierte Daten bereitzustellen, ist natürlich, würde ich sagen, keine Kernaufgabe der Sport 2000 sein und natürlich auch ansonsten die Services, die für uns natürlich eine hohe Wichtigkeit haben, wie jetzt die Zentralregulierung. Das erleichtert uns das natürlich schon. Der Großteil unseres Volumens wird heute zentral reguliert und das entlastet unser Accounting-Team, das verbessert die finanzielle Situation. Also das sind schon einige Vorteile, die Sport 2000 mitbringt. Das ist ja auch der Grund, warum wir dabei sind und wahrscheinlich auch, warum viele andere dabei sind.
Was würdest du weitergehend sagen? Also wie kann so eine Sport 2000 euch unterstützen? Wie sieht das quasi in der Praxis, im Praxis-Check aus?
Also ich fand, das ist ein ganz gutes Beispiel. Da warst du zufälligerweise auch dabei, das Netzwerktreffen Nachhaltigkeit, das wir bei uns organisiert haben. Das ist ja so ein bisschen selbst organisiert von einigen Händlern. Und das hattest du ja auch moderiert. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie auch die Sport 2000 da Händler zusammenbringen können und auch, sag mal, die Moderation stellen können jetzt, ja, über dich zum Beispiel. Das finde ich ein hervorragendes Beispiel, verschiedene Player zusammenzubringen als neutrale Instanz sozusagen. Denn die Händler unter sich, die stehen ja auch im Wettbewerbsverhältnis. Das ist ja oft nicht ganz einfach und auch rechtlich schwierig. Und Sport 2000 kann da natürlich schon eine gute Rolle einnehmen, vor allem, weil halt die wichtigsten Player bei der Sport 2000 sind.
Ja, das war tatsächlich spannend, weil wir ja, das war ja eine Moderation im Rahmen auf der CSR-Ebene, ne? Und da ging es auch um digitalen Produkt, Pass, SDX, Daten und so weiter. Kommen wir jetzt im Verlauf des Gesprächs auch noch im Detail zu. Genau, also eine sehr, sehr schöne Sache und auch sehr schön, dass wir da bei euch im Hause sein konnten dazu. Genau. Dann sind wir aber schon beim Thema Nachhaltigkeit auch und Reparaturservices und so weiter. Diese ganzen Services, die gerade laufen, Martin. Ihr habt Reuse mit dabei. Das ist auch ein Service. Ich habe es ja schon in der Anmoderation genannt. Wie bedeutend sind solche Services für euch? Als These, ohne Services wird's auch schwieriger, oder?
Ja, Services ist definitiv ein sehr wichtiger Differenziator auch für uns, strategisch bedeutsam. Und grundsätzlich auch Nachhaltigkeit ist für uns ein strategisches Element. Und da gibt es eben verschiedene Schwerpunkte innerhalb der Nachhaltigkeit. Und einer ist eben auch das Thema Kreislaufwirtschaft. Und dazu gehört eben Reuse, unsere Secondhand-Plattform oder auch Care and Repair. Wir haben zum Beispiel gerade eine neue Plattform gelauncht, Care and Repair heißt die. Da kann man sowohl, es gibt Do-it-yourself-Anleitungen zur Reparatur, da gibt es direkt Kontakte zu den Herstellern, um dort irgendwas zu erfragen oder Reparaturen einzuleiten. Aber, und das ist auch jetzt komplett neu, wir haben auch ein Angebot für Reparaturen oder Pflege- und Waschservices. Und das ist ein sehr niederschwelliges Angebot, weil wenn du heute eine kaputte Jacke hast, wo gehst du denn da bitte hin, um den Reißverschluss einnähen zu lassen? Und jetzt kann ich praktisch einfach das Produkt online auswählen, kann mir das Produkt Reparatur, Reißverschluss sozusagen, an dem Beispiel oder Waschen von der Jacke kaufen, kann Rücksendelabel ausdrucken und habe das dann nach 1 bis 2 Wochen wieder zu Hause fertig repariert. Und das sind Angebote und Services, die Nachhaltigkeit anfassbar machen. Und damit unterscheiden wir uns dann natürlich. Und deswegen ist es für uns so ein wichtiges strategisches Element. Und das kann natürlich auch der Onlinehandel an der Stelle sehr gut liefern.
Mhm. Läuft das direkt über euch oder über angeschlossene Partner oder über die Sport 2000? Ist das da ein Angebot?
Also es ist nicht über die Sport 2000. Es gibt, ich weiß, es gibt auch von der Sport 2000 ein Angebot. Das hat aber für uns nicht ganz gepasst. Aber wir haben einen Dienstleister, der das für uns macht. Also das könnten wir heute auch so nicht leisten. Aber mit Dienstleistern funktioniert das schon. Und das ist jetzt ganz neu. Ich kann noch gar nicht berichten, wie erfolgreich wir sein werden. Aber mein Gefühl sagt, das wird ganz gut angenommen werden.
Mhm. Reuse gibt es ja schon ein bisschen länger, also die Secondhand-Plattform. Grob beschrieben, man kann Outdoor-Equipment dort anbieten. Ihr checkt das gegen und dann nehmt ihr das quasi in Zahlung, dann wird es verkauft über euch. Du kannst mich da auch gerne noch korrigieren, wenn ich was vergessen haben sollte. Wie entwickelt sich denn diese Plattform? Secondhand ist in aller Munde, so stark wie noch nie, würde ich sagen. Auch der Bereich Rental. Aber wie entwickelt sich eure Secondhand-Plattform?
Die entwickelt sich sehr gut. Also du hast es richtig beschrieben. Wir kaufen im Prinzip Produkte von Endverbrauchern an, checken die, fotografieren die, beschreiben die und verkaufen sie wieder auf unserer eigenen Plattform. Und es hat den großen Vorteil gegenüber jetzt, anderen Plattformen wie Kleinanzeigen oder Vinted, die auch sehr erfolgreich sind, dass Endverbraucher eben sofort ihr Geld bekommen und sich auch nicht mit dem Verkauf beschäftigen müssen, also mit anderen Käufern oder verhandeln müssen, sondern sie bekommen einfach ihr Geld. Und das trifft eine Nische in dem Bereich, die da gut funktioniert. Und es entwickelt sich sehr gut. Und wir sehen wir streben es eben auch gerade an, dass wir das sehr stark mit unserem Kerngeschäft zusammenbringen. Und wir sehen also, dass praktisch, wenn jemand eine falsche Größe gekauft hat, aber hat den Bergschuh schon benutzt, dann kann er den uns zurückgeben, kann dann wählen, ob er das Geld zurückhaben möchte oder ob er einen Gutschein möchte, der dann ein bisschen höher ausfällt. Und wir sehen, dass er in dem Bereich sehr gut funktioniert und dass die Wiederkaufhäufigkeit eben steigt. Und so ist es dann für uns unterm Strich auch ein geschlossenes Geschäftsmodell an der Stelle. Also es ist praktisch nicht standalone, da wäre es auch schwierig, profitabel zu betreiben, muss man sagen, bei dem Aufwand, den wir da betreiben, aber so als zusammen mit dem Kerngeschäft funktioniert das für uns und deswegen entwickeln wir das eben auch immer weiter an der Stelle. Und das ist halt ein super wichtiger Differenziator auch für uns und für Händler ist es ja gar nicht so einfach, wirkliche USPs zu entwickeln, weil letztendlich kaufen wir Ware ein und verkaufen sie wieder von bekannten Marken, das machen andere auch und das ist natürlich für uns eine gute Möglichkeit, uns auch abzuheben, denn wenn man einmal diesen Prozess gemacht hat und zufrieden war, also einmal was gebrauchtes Produkt gekauft hat oder uns ein gebrauchtes Produkt verkauft hat, dann vergisst er uns sicherlich nicht mehr.
Mhm. Wo man sich auch unterscheiden kann, ist im Umgang mit Retouren, Martin. So, da steht der Onlinehandel ja immer wieder mal in der Kritik. Ich weiß aber, dass ihr das differenziert betrachtet und für euch einen anderen Lösungsweg gewählt habt. Wie sieht dieser aus?
Ja, also grundsätzlich mal sind natürlich Retouren für uns genauso problematisch wie für andere auch, aus 2 Gründen. Erstens, verursacht das natürlich Emissionen, logischerweise. Und wir sind ja relativ hart bei unseren Zielen, dass wir Emissionen verringern. Das Zweite ist, dass es ein immenser Kostentreiber ist für uns. Jetzt muss man ein bisschen einen Unterschied machen. Wir verkaufen sehr hochpreisige Artikel. Und entsprechend ist es so, dass die Produkte, die wir uns wieder zurückkommen, auch zu 99%, glaube ich, wieder oder über 99% auch wieder verkauft werden. Und dass es trotzdem noch profitabel ist für uns. wenn wir jetzt T-Shirts verkaufen würden für 5 Euro oder 10 Euro, dann wäre die Retoure sicherlich nicht profitabel. Dann ist es deutlich günstiger, Produkte wegzuschmeißen und zu entsorgen. Das heißt, diese Problematik an der Stelle, die haben wir überhaupt nicht, sondern wir sind auch in der Retoure normalerweise trotzdem profitabel. Vorausgesetzt, er behält irgendeinen Teil, ansonsten kostet es uns natürlich schon was. Aber in Summe funktioniert das für uns. Und das Thema Emissionen, es wird, glaube ich, auch etwas überschätzt im Onlinehandel, denn bei der ganzen Emissionen, die entstehen bis von der Produktion eines Artikels, bis es verkauft wird, spielt die Retoure nur eine sehr kleine Rolle. Also die Emissionen, die in der Retoure verursacht werden, nur eine sehr, sehr kleine Rolle. Und was man natürlich sonst nicht sieht, ist, wenn Produkte stationär gekauft werden, ist natürlich diese Anfahrt, also man fährt öffentlich, verursacht das, da gibt es ja auch Studien darüber, verursacht mehr Emissionen, zu den Geschäften zu fahren, einzukaufen, wieder heimzufahren. Und ich glaube, dieser Blick an der Stelle, der verschiebt sich da vielleicht auch nochmal. Trotzdem ist es natürlich nicht gut und trotzdem arbeiten natürlich auch hart dran, die Retouren aus beiden Gründen, Emissionen wie auch Kostentreiber, zu reduzieren. Da gibt es viele, viele Maßnahmen, das zu verändern und da sind auch andere, da kann man sich auch viel abschauen. Also wenn man sich anschaut, hat auch Zalando zum Beispiel gerade den Geschäftsbericht veröffentlicht und da ging es auch sehr stark darum, Zalando hat natürlich nochmal ein ganz anderes Problem mit Retouren wie wir wie sie geschafft haben, durch bessere Daten und bessere Bilder und Beschreibungen die Retourenquote, die größenbedingte Retouren deutlich zu verringern. Und da kann man sich einiges abschauen. Von dem her bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass sich da auch einiges bewegen wird.
Das finde ich tatsächlich ganz spannend, auch weil ich ja manchmal selber Produkttexte geschrieben habe oder schreibe, so wie der Umgang dann damit ist, auch beim Online-Handel so. Ich gucke mir das tatsächlich immer wieder mal an, bei den verschiedenen Playern auf dem Markt, wie das gelöst wird oder bei den Marken auch. Und man kann schon große Unterschiede feststellen, so, ne? Was ist ein guter Infotext, der zu weniger Retouren führt, um dann bei dem Beispiel zu bleiben?
Ja, man muss einen Unterschied machen, ob es die meisten Retouren sind größenbedingt, natürlich, dass es einfach nicht passt. Ich glaube, wenn es jetzt darum geht, eine richtig gute Beschreibung zu haben, geht es nicht darum, einen Workbook-Text zu verwenden, sondern eigentlich das zu verwenden, was für den Kunden entscheidend ist. Also jetzt zu viele Fachbereiche, die Gore-Tex-Art bringt wahrscheinlich sehr wenig, es interessiert keinen, sondern es interessiert, wie lange kann ich eigentlich in dem Regen laufen, bis das Wasser durchläuft. Und das ist, glaube ich, der meist unterschätzteste Bereich, dass man sehr stark vom Kunden her denkt und was will der eigentlich wissen, um die Retourenquote zu reduzieren. Also das ist das passende Produkt, das man kauft. Das ist das eine. Das zweite ist bei den Größen sicherlich anhand von den Retourendaten, die man hat, sehr schnell den Kunden die Info mitzugeben. Es fällt groß aus, fällt klein aus. Oder es gibt ja, wir haben Fitfinder im Einsatz zum Beispiel. Das ist ein Tool, das Produktdaten, Retourendaten von verschiedenen, auch Wettbewerbern oder Herstellern sammelt, die aggregiert und dann bessere Größenempfehlungen gibt. Und das ist natürlich dann, und da ist sicherlich auch durch KI zukünftig noch sehr viel möglich und sehr viel Besserungspotenzial möglich. Und deswegen gibt es da auch ja viel Bewegung sicherlich in der Zukunft, wie man gerade bei Zalando sieht.
Ja, tatsächlich auch ein gutes Beispiel irgendwie. Genau. Bedeutung bekommen auch, und das ist auch ein USP, Communities. Also sowohl im stationären Handel, und wir beide haben uns ja im Vorfeld des Podcasts auch ausgetauscht und ich habe dich das gefragt und gesagt so, ja, also Community ist für Bergzeit auch ein großes Thema. Jetzt fällt es mir gerade schwer vorzustellen, wie das Thema Community aussieht. So schwer fällt es mir eigentlich gar nicht. Aber es ist halt kein Treffpunkt in dem Sinne, dass man sich in einem Geschäft treffen kann, außer bei den beiden Stores, die ihr in der Nähe von München habt. Wie gestaltet sich das Thema Community für euch digital, aber vielleicht auch in real?
Ja, ist ein bisschen die Frage, was man unter Community versteht. Also grundsätzlich haben wir einen sehr hohen Anteil an Wiederkäufern, also an Stammkunden, sowohl stationär, das ist sogar noch höher, das hat regionale Bedeutung logischerweise. Und da ist ja auch die Bindung höher als wie im Onlinehandel, aber auch im Onlinehandel. Also über 70% unseres Umsatzes machen wir mit Wiederkäufern, also mit Stammkunden. Und die geben auch mehr Geld aus, also sogar über 80% unseres Deckungsbeitrags erwirtschaften wir mit Stammkunden. Und das zeigt mal, wie wichtig wir dort im Markt sind Und was wir für eine Glaubwürdigkeit und Authentizität haben, damit die Kunden eben zu uns wiederkommen und bei uns kaufen. Und ich glaube, ansonsten gibt es natürlich starke Unterschiede auch zwischen stationär und online. Und ich glaube, dass es grundsätzlich wesentlich einfacher ist, loyale Kunden und Community stationär aufzubauen. Und da gibt es, finde ich, hervorragende Beispiele. Also wenn ich mir jetzt anschaue, wie heißt der Frankfurter Laufladen, der diese Lauftreffs macht, das fällt mir gerade der Name nicht ein. Du weißt, wen ich meine.
Ja, Joost
an der Stelle. Genau, ja, genau, Joost. Exzellent, ja. Und das sind meistens inhabergeführte Unternehmen, die stehen für was, die können eben sowas machen. Sportschuster München macht das auch zum Beispiel. Das funktioniert wirklich gut und das erzeugt natürlich schon eine Community. Ich glaube aber, dass das für stationäre Händler sehr, sehr schwer ist zu skalieren. Also es funktioniert eben wahrscheinlich nicht mehr für viele Listen, die dann in die Breite gehen. Und das wiederum ist natürlich für Online-Händler leichter zu skalieren und sehr stark darauf zu setzen. Und wir haben ein Kundenbindungsinstrument, ist ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber wir haben einen Club zum Beispiel. Da gibt es neben Punkte sammeln, die man einlösen kann, aber auch andere Gamification-Ansätze, wie zum Beispiel ich kann meine Garmin-Uhr connecten mit dem Club und kann sozusagen Höhenmeter umwandeln in Punkte. Und sowas wird gut genutzt und da gibt es schon verschiedenste Ansätze. Aber letztendlich ist, glaube ich, das Wichtigste in der Community ist, man muss abliefern. Man darf den Kunden nicht enttäuschen und du musst Gründe liefern. Es geht letztendlich um Verkauf. Ja, und man muss Gründe liefern, warum die Kunden bei einem kaufen sollen. Und wenn man das an allen Stellschrauben sehr konsequent macht, den Kunden da in den Fokus rücken, wirklich einen Mehrwert liefern, dann entsteht Community. Und die Basis ist eine Marke.
Ja, ich meine, das ist bei euch tatsächlich ja auch allumfassend. Man hat natürlich auch das Ziel, dass die Leute bei euch auf der Plattform bleiben. So, ne? Also Gamification ist auf jeden Fall auch mal ein Thema, wo wir uns an dieser Stelle manchmal einen Merker mal drüber unterhalten müssen. Irgendwie gutes Stichwort. Aber auch ja, die Produkte, die Produkttexte, das hatten wir gerade schon. Transparenz spielt aber auch eine Rolle dabei. So, also die Kunden sind anspruchsvoller geworden, auch in dieser Hinsicht. Die wollen genaue Informationen haben, jetzt mal unabhängig davon, dass man auch aufgrund von EU-Regularien immer mehr in diese Richtung gefordert ist, Dinge offenzulegen, Lieferkette etc. Aber Transparenz hat ja auch eine nachhaltige Wirkung auf das Einkaufen so, ne? Und wie spiegelt sich das bei euch wider?
Also du meinst, wie wichtig Daten sind für den Nachhaltigkeitsdaten um die Lieferkette oder für Richtung Kunden? Oder?
Ja, nee, in Richtung Kunden. Also wie wichtig ist es dem Kunden tatsächlich? So, kriegt ihr da eine Rückmeldung? Wenn vielleicht mal was fehlen sollte. Ja. Und dann gehen wir vielleicht in die Richtung, was habt ihr für Herausforderungen in Bezug auf Transparenz und Daten?
Also ja, wir wissen ja, und da gibt es ja auch verschiedene Studien dazu, dass das Thema Nachhaltigkeit für die Kunden zwar wichtig ist, aber auch, dass sie nicht bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben. Und da stecken wir natürlich auch. Für uns ist jetzt Nachhaltigkeit einer unserer Differenziatoren und deswegen ziehen wir das ja auch an allen Stellen sehr, sehr konsequent durch. Und jetzt muss ich schon ein bisschen rüber switchen zu dem, was rechtlich da gerade Situation ist. Wir haben heute unser Nachhaltigkeitskonzept in Richtung Kunde sehr stark über Siegel aufgebaut. Das können wir dann zukünftig nicht mehr machen. Das ist nicht EMCO-konform. Und deswegen arbeiten wir einen neuen Transparenzstandard über den Produktdatenpass. Und da geht es dann eigentlich nicht darum, dass wir nur Daten zeigen. Das ist kein Kundennutzen, sondern dass wir echte Beratungsleistungen erbringen können. Und das ist sicherlich eine richtige Challenge für uns, das gut zu machen. Aber diese Produktdaten, Informationen in einfache Sprache zu übersetzen, das ist eigentlich für uns das Entscheidende und dann bin ich mir sicher, dann kommt auch ein Mehrwert für den Kunden raus und auch wenn man vielleicht davon ausgeht, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Breite im Interesse nachlässt, aufgrund verschiedener Themen, Krisen, was auch immer, die dann wichtiger werden, sind wir uns sehr sicher, dass es immer noch da draußen eine sehr große Gruppe gibt, für die das wichtig ist und entscheidend ist. Und die sprechen wir an, die bedienen wir und das ist sicherlich auch ein Teil unseres Erfolgs.
Du hast es gerade schon angesprochen, EMCO. Hier an der Stelle werde ich mich auch bald unterhalten darüber, wird es eine Folge extra zu geben. Also die quasi die Consumer Empowerment Initiative, die beinhaltet, dass man nachhaltiges Wording auch belegen muss. Also man darf nicht mehr einfach grün schreiben. Betrifft übrigens auch diesen Podcast. Wir dürfen nicht mehr einfach Green Vision Podcast sagen, sondern werden in Zukunft Sport 2000 Podcast heißen auch. Das hat aber natürlich jetzt im Zuge dessen, was ihr auf euren Internetseiten habt, kommt da gerade ganz schön was auf euch zu und auf alle Händler innen auch und auch auf die Hersteller. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass es überraschend zu kommen scheint. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet und wie setzt ihr das jetzt um? Also wie sieht quasi die Timeline dazu aus? Ende September muss es umgesetzt sein. Wie setzt man es um? Holt man sich externe Hilfe dazu? Weil es ist ja doch ein bisschen komplizierter, oder?
Ja, also grundsätzlich gebe ich dir recht. Es ist komplizierter und es ist auch ärgerlich, muss man sagen, von der EU, weil das einfach viele Themen noch unklar sind. Ja, also es muss umgesetzt werden, es ist unklar und es kann natürlich auch sein, dass sich da nochmal viel ändert, ja, dass es verschoben wird und so weiter. Das haben wir ja letzten, ob das jetzt im Rahmen des Green Deals ja an vielen Stellen auch gesehen, dass dann doch noch in letzter Instanz irgendwas geändert wird. Das kann natürlich auch hier passieren. Und entsprechend, sagen wir mal, machen wir das Beste draus. Wir bereiten uns vor, wir machen da aber, sagen wir mal, sehr viel selber. Und wir haben das Know-how auch im Haus. Wir unterhalten uns aber auch mit der EUG, also der European Outdoor Group, die ja versucht, dort auch viel zu bündeln. Wir haben ja auch mit dem ORCC, also dem Outdoor Retailer Climate Commitment Gruppe, einiges an Austausch an dieser Stelle. Aber letztendlich geht es für uns sehr, sehr stark um Daten, die wir bekommen müssen. Und Daten werden eben immer relevanter, damit wir auch diese grundsätzlich natürlich, aber auch, dass wir den Transparenzpflichten da nachkommen können. Und das nutze ich das vielleicht auch nochmal kurz, hier einen Aufruf zu starten, dann hören wir wahrscheinlich auch viele unserer Lieferanten zu. Und wir nutzen da das Format SDEX der EUG und des BSI. Das ist ein standardisiertes Excel-Formular, welches Informationen zu Materialien, Siegeln, Herstellungsländer, Chemikalien abfragt. Und dieses SDEX Format, das wurde von der Branche für die Branche entwickelt, damit wir wegkommen von individuellen Fragebögen. Also damit nicht jeder Händler ein eigenes Formular hat, weil die Lieferanten, die drehen ja auch durch. Ist ein Haufen Aufwand und man kann nicht alles erreichen und alles erfüllen. Und das Ziel ist, dass wir perspektivisch hier eben automatisieren können und damit wir diese Menge an Daten mit denen umgehen können. Und grundsätzlich sind wir da sehr affin drin. Und jetzt müssen wir halt die Branche, die ist leider da ein bisschen zu langsam und glaubt noch nicht so richtig daran, dass wir das dann eben auch wirklich brauchen und da umsetzen können. Und deswegen die Aufforderung, sich hier anzuschließen an der Stelle. Mhm.
Wenn man die positiven Sachen davon bespricht, sind eine gute Datenqualität, liefert natürlich aber auch einen perfekteren Überblick über das, was man, wie man umsetzt, wie man Erlöse erzielen kann, welche Produkte man vielleicht einkaufen sollte. Du hast es ja auch schon mal ganz kurz eben erwähnt, ne? Also dass man auf bestimmte Marken setzt, vielleicht neue Marken mit dazu nimmt, weil sich der Markt verändert und so weiter. Das sind ja positive Faktoren. Und für den Konsumenten ist es letztlich natürlich sehr gut, wenn er nicht mehr zwischen diesen ganzen Siegeln durchschlingern muss, wo er letztlich dann wahrscheinlich bereits schon abgeschaltet hat, oder?
Ja, so ist es natürlich. Also ich glaube, die Frage ist ein bisschen, ob das in Summe alles ein bisschen zu drüber ist. Ich glaube, das kann man sich schon die Frage stellen, oder die Anforderung auch zu hoch ist. Aber ich sehe es jetzt mal so, wir als Händler haben die Aufgabe, das so umzubauen und so zu entwickeln, aus diesen Daten, dass es Kundenvorteile bringt. Und das ist die Differenzierung. Und da glaube ich auch dran, dass wir das schaffen. Und von dem her bin ich da doch zuversichtlich und ein bisschen mehr Sicherheit von der EU ausgehend, was denn da passieren wird, das wird schon auch helfen an der Stelle.
Okay. Lass uns trotzdem mal schauen, weil wir gerade bei Daten sind und wir auch ganz kurz gerade das Thema Sortiment angerissen haben. Wie genau nutzt ihr Daten? Vielleicht kannst du mal, weiß ich nicht, vielleicht sogar ein Praxisbeispiel nennen für eine auch vielleicht unbekanntere Marke, darfst sie dann auch gerne nennen, die ihr aufgrund dessen mit dazu gewonnen habt und auch was es im Hinblick auf NOS-Produkte bedeutet, wie man mit Daten umgeht, denn NOS ist ja natürlich bedeutend, sowohl stationär als auch online.
Du meinst NOS, also NOS mit Never Out of Stock?
Mhm.
Oder? Ja, okay. Also die, ja gut, Daten sind natürlich für uns essentiell und natürlich als Online-Händler sind wir natürlich auch sehr datengetrieben und ich würde mir manchmal sogar wünschen, dass wir manchmal ein bisschen weniger Daten verwenden. Denn es geht ja jetzt nicht darum, viel Daten zu haben, sondern die gut zu nutzen und die zu kombinieren mit guten Hypothesen, wie zum Beispiel Markttrends, die man halt aus Daten jetzt nicht unbedingt immer rauslesen kann. Und das ist sicherlich auch eine Stärke, dass wir bei uns die Spezialisten im Haus haben und das dann mit Daten zusammenbringen können und dann eigentlich die besten Entscheidungen auch treffen können. Ja, es ist nicht nur alles rein datenbasiert, wie wir arbeiten. Aber ja, also wenn ich jetzt, mir fällt jetzt gerade keine Marke als Beispiel ein, aber jetzt muss ich gerade versuchen, wie könnte ich jetzt ein gutes Beispiel, also wir nutzen zum Beispiel KI-gesteuerte Replenishment-Tools. Das heißt, wenn wir eine Vororder platzieren, dann merken wir sehr früh, okay, wie ist der Bedarf an diesem Produkt? Und rechnen das eben hoch und rechnen den Bedarf für die nächsten Wochen oder Monate hoch, prüfen das auch mit dem Bestand von den Lieferanten und passen das dann eben an den Ordern an, wie viel wir dann eben brauchen. Und da hilft es natürlich sehr, NOS-Produkte zu haben. NOS in unserer Branche ist leider jetzt wenig verbreitet. Also das hat sicherlich große Vorteile, denn bei einem Lieferanten liegt ein Lagerbestand immer besser wie bei den Händlern. Und dann verhindert das Überbestände und das würde das Leben schon massiv erleichtern, wenn an der Stelle auch ein bisschen mehr passieren würde.
Okay. Und Daten sonst, also wie nutzt ihr sie sonst? Also wie wertet ihr, was wertet ihr alles aus? Was bringt Vorteile?
Oh, das ist ein großes Thema. Also Daten nutzen wir wirklich, wirklich für alles. Also das geht ja von der Nachhaltigkeitsmessung. Da messen wir sogar unsere Kantinenabfälle, um die Kantinenabfälle zu reduzieren und Emissionen da einzusparen. Also bis hin zu natürlich den Online-Shops oder Beratungsthemen auch. Und wir arbeiten sehr hypothesenbasiert. Also wir sagen zum Beispiel, wir glauben daran, dass jetzt diese Art der Beratung auf der Seite besser funktioniert, vertesten die dann in zwei oder drei Varianten und entscheiden dann aufgrund des Verhaltens, also Daten, wie die Conversion Rate ist oder wie der Warenkorb sich steigert oder was auch immer, für welche Variante wir uns entscheiden. Und das machen wir halt an zig Stellen, permanent, laufend. Also wenn du heute mal drauf schaust unsere Seite oder morgen, dann wird sie vielleicht ganz anders ausschauen. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wir das nutzen. Aber ja, mir würden so viele Beispiele einfallen, wo wir Daten wirklich nutzen. Und das Entscheidende ist eigentlich auch, die Daten zusammen an der richtigen Stelle zusammenzuführen, weil nimm mal das Thema Produkt und Preis, hat Einfluss auf den Abverkauf, es hat das Bidding bei Google Einfluss auf den Abverkauf, es hat die Verfügbarkeit Einfluss auf den Abverkauf. Und das sind ja ganz verschiedene Teams, die muss man zusammenbringen, die Daten zusammenbringen und auf dieser Grundlage müssen Entscheidungen getroffen sein. Und das ist eigentlich die Herausforderung und das Schwierige, die Daten zusammenzuführen, dass sie eigentlich wirklich Nutzen treffen man sagen, das Beste dann dabei rausziehen kann.
Mhm. Könnt ihr, wenn ihr so viel messt, auch ermessen, wie der Outdoor-Kunde, die Outdoor-Kundin der Zukunft aussieht? Damit beschäftigen sich ja auch viele. Wie sieht es aus eurer Sicht aus?
Ja, wäre schön, wenn das besser wäre, ja. Wenn das besser messbar wäre, wie die Zukunft ausschaut, dann würden wir, glaube ich, alle ein bisschen ruhiger schlafen.
Ja.
Also, man merkt wahrscheinlich schon, dass die Outdoor-Zielgruppe deutlich breiter wird, und auch stärker verwässert. Also, dass natürlich auch große Marken, auch Adidas oder Nike oder sowas halt stark in diesen Outdoor-Bereich drängen. Man sieht es ja auch, wie anders die Leute unterwegs sind, aber man sieht auch, dass immer mehr Leute halt raus wollen, vielleicht auch aus Gegentrend der Digitalisierung und auch jünger werden. Und das merken wir schon auch. Und wir sagen für uns so ein bisschen die erweiterte Zielgruppe dazu, die wir sehr stark ansprechen. Und das sieht man auch im Sortiment, dass das stärker auf Marken geht, die jetzt keine Core-Outdoor-Marken oder Bergsportmarken sind, die da sehr stark gewinnen. Und genau, ansonsten würde ich sagen, ist das nach wie vor jetzt auch für uns, auch von der Zielgruppe her, was das Alter betrifft, nicht die ganz Jungen. Das hat auch mit der Kaufkraft sicherlich zu tun und mit der alternden Gesellschaft an der Stelle auch. Aber grundsätzlich schon sehr breit. Ja. Also innerhalb der Sportbranche ist ja der Outdoor-Bereich eigentlich der größte Bereich. Also und es gibt praktisch auch Studien darüber. Es gibt ja praktisch, ich weiß gar nicht, 70% oder 80% der Leute wandern regelmäßig oder gehen draußen oder brauchen mal einen wasserdichten Schuh, ob das mit ihrem Hund zu tun hat, ja, mit dem sie Gassi gehen müssen oder in die Berge gehen. Und das wird grundsätzlich ja mehr. Ja, das entwickelt sich schon in diese Richtung.
Ja, das Ziel ist aber auch, wenn ich mit Regionen spreche, also touristische Destinationen etc., Wandern als großes Thema, weil ja auch niederschwellig, man kann sich angenehm draußen bewegen, es sei denn, man ist natürlich jetzt in der Höhe unterwegs, aber trotzdem auch junge Leute weiter zu begeistern. Das ist eine große Herausforderung an der Stelle und die Kaufkraft sicherlich auch, ne? Also hast du ja schon beschrieben auch gerade.
Genau, Kaufkraft ist sicherlich bei den jungen Leuten eine Sache. Das sieht man bei uns sehr deutlich auch in den Daten, wie sich das dann halt auch entwickelt. Und grundsätzlich, klar, ist Wandern ist das Niederschwelligste, ist das Einfachste. Man braucht natürlich auch wenig und für uns auch definitiv das wichtigste Zukunftsthema. Also Wandern wird für uns ist heute schon sehr wichtig, ist unser größtes Segment und Kategorie und wird für uns in der Zukunft auch nochmal sehr wichtig werden. Vor allem, was halt auch unabhängig ist eigentlich von den Bergen. Man glaubt es kaum, wenn man in Oberbayern wohnt, dann denkt man immer, ist alles bergig, aber es ist halt nicht so. Es sind natürlich auch außerhalb der alpinen Regionen, spielt das eine große Rolle. Von dem hat das natürlich für uns auch in dem Thema unter dem Aspekt der Internationalisierung hat das eine große Bedeutung.
Ja, es hat natürlich auch eine Rolle, spielt natürlich auch eine Rolle, wie das vermittelt wird, ne? Wenn ich jetzt auch irgendwie ein beliebtes Thema Trailrunning, wird mit Bildern, wenn man in Magazinen schaut, immer mit den Alpen oder sonstigen Bergen in Verbindung gebracht, so. Dabei wahrscheinlich die größere Community, der größere Anteil kommt hier aus Köln, Hamburg etc., wo man ja auch Trail läuft, was nicht automatisch mit Bergen, also richtigen Bergen in Verbindung gebracht werden muss. Insofern tatsächlich auch, relevant darauf mal zu schauen, ne? Wo sind denn die Zielgruppen eigentlich alle?
Absolut, also das ist für uns, deswegen meine ich, wird das für uns so ein wichtiger, großer Bereich auch dort sehr personalisiert vorzugehen. Also wenn du jetzt praktisch, du sitzt jetzt vielleicht in Köln und gehst auf unsere Seite, dann ist unser Ziel nicht primär, dass du dort Berge siehst, wo Trailrunner unterwegs sind, sondern da ist das Ziel, dass du vielleicht am Rhein entlangläufst. Und das ist für uns ein wichtiges Zukunftsthema, an dem wir sehr stark arbeiten, das ja bisher gar nicht möglich war, weil der Aufwand viel zu groß war. Wir hätten ja shooten gehen müssen und so weiter für die jeweiligen Regionen. Und das ist natürlich jetzt durch KI ein Gamechanger.
Das stimmt. Auf jeden Fall. Und das passiert auch gerade irgendwie. Ich habe das im Rahmen von ganz, ganz vielen Geschichten schon mitbekommen, auch gerade aus Asien, die Marken, die sind auch da schon wieder Vorreiter. Asiatische Marken, Martin, würde mich auch mal interessieren. Outdoor in Asien geht richtig ab, kann man sagen. Jetzt ist das Verhältnis da ein bisschen anders. Die haben nicht so viel Zeit, oft in die Berge zu gehen. Deswegen ist auch die Kleidung, alles sieht ein bisschen anders aus. Muss ich sagen, irgendwie. Und die Marken, die von da kommen, entwickeln hochinnovative Produkte. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Kommt da eine Konkurrenz auf europäische Marken zu? Und wie betrachtet ihr das für euch auch als interessante neue Marken?
Also grundsätzlich halte ich die Entwicklung nicht unbedingt so gut für Europa, dadurch, dass sich China in dem Outdoor-Bereich so stark entwickelt und so stark boomt. Das hat für einige Marken große Vorteile, weil sie dort eben in Europa wegfallende Umsätze dort gut kompensieren können und weil sie dort sehr stark wachsen. Also muss man ja schon sagen, jetzt auch Amersport-Marken zum Beispiel, die sich da extrem stark entwickeln. Weil eben der Markt so boomt und weil der weit zurück ist. Was wir noch nicht sehen, ist, dass asiatische Marken hier richtig Fuß fassen können. Das hat natürlich häufig auch mit, was ich, Passformen und so weiter zu tun. Das ist einfach anders. Aber wir beobachten das auf jeden Fall. Und sicherlich spannend, wie sich das da in Zukunft weiterentwickelt. Aber wahrscheinlich haben wir hier das gleiche Situation wie auch, keine Ahnung, in der Automobilindustrie oder im Tech-Bereich. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden. Wir haben aber schon den Vorteil auch, und das ist, glaube ich, auch ein großer Grund, warum wir als Händler in dem Bereich erfolgreich sein können, dass wir so eine breite Auswahl an Marken haben. Also diese 500, 600 Marken, sehr viel kleine Labels, sehr viel mittelständische Unternehmen. Das ist ja anders jetzt wie jetzt im Gym-Bereich oder Fitness-Bereich, wo sagt, da sind halt 2, 3 Marken so stark dominant. Die können dann auch, das ist ein großer Vorteil unserer Branche, vielleicht auch deswegen wir so krisensicher sind. Und das hilft uns vielleicht auch an der Stelle.
Lass uns noch abschließend ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. AI wird weiterkommen. Wir haben es hier im Gespräch an verschiedenen Stellen angesprochen. Was glaubst du, wird quasi der nächste Schritt für euch im Onlinehandel sein? Wo wird AI euch führen? Weiß ich nicht, vielleicht in der Richtung Sortimentsplanung, was ja auch gerade stark kommt, dass man eine AI befragen kann, wie würdest du denn einkaufen, mehr oder weniger abgekürzt, ja? Oder auch in der Kundenberatung. Wie siehst du das und was kommt da in den nächsten, sagen wir mal, nächsten 5 Jahren auf uns zu?
Also wenn ich bei AI 5 Jahre in Zukunft schauen könnte, dann wäre das cool. Ja. Da können wir nicht einmal mehr 2 Wochen in die Zukunft schauen, wie ich sage. Die Entwicklung ist so unglaublich schnell. Ja. Ist schon beeindruckend, was da passiert. Mhm. Also ich würde sagen, dass wir, das KI wird in jedem Tool sein, wird einfach Teil sein. Ob das jetzt, was ich vorgenannt hatte, im Replenishment, im Forecasting, bei den Order schreiben, das wird, da sehen wir heute schon, wie gut da die Erfolge sind und wie präzise, wie genau das ist. Oder im Bidding oder im Pricing, in der Logistik, im Accounting-Bereich. Also es zieht sich in alle Bereiche ein und wird einfach Teil der Tools sein, mit denen wir heute schon arbeiten. Und dann gibt es sicherlich stärkere Zukunftsthemen. Du hast das Beispiel jetzt mit Beratung angesprochen oder wie sehen das Kunden? Das würde ich sagen, entwickelt sich gerade. Es ist wahrscheinlich gerade auch noch nicht so, dass es richtig Mehrwert bringt für Kunden, sondern dass es für uns in erster Linie heute eine Prozessverbesserung ist. Also wir sparen dort de facto Geld. Das jetzt im Customer Service ist für einfache Kundenanfragen, die durch Bots beantwortet werden können. Wo ist mein Paket? Das geht in der Automatisierung von Produktdaten oder Produktbeschreibungen oder Kampagnen, die besser geplant werden können. Das sind also eher Prozessverbesserungen, aber auch noch nicht so richtig Kundennutzen tatsächlich. Und woran wir gerade stark arbeiten, ist eben eine gute Chatbot-Beratung, sodass man wirklich eine qualitative Beratung mit einem Bot haben kann, mit Wissen, mit unserem Wissen und auch sehr bezogen dann auf die Produkte, die wir verkaufen. Das, glaube ich, wird schon sehr stark werden und auch gut funktionieren. Und das ist aber noch nicht so weit, sodass da wirklich Kundennutzen da ist. Und ansonsten ist sicherlich das Spannende, wie ändert sich das grundsätzliche Einkaufsverhalten? Also was für eine Relevanz haben Händler? Und wir arbeiten da stark daran, dass wir dieses Thema Beratung, dass das die ganz große Differenzierung ist und dass wir da auch in Zukunft Bedeutung haben. Weil wenn man sich nicht in diese Richtung entwickelt, dann wird man wahrscheinlich eher keine Überlebenschancen haben. Und das, glaube ich, ist tatsächlich auch nochmal eine große Chance für den stationären Handel. Denn ich glaube, dass das tendenziell im stationären Handel ja viel leichter zu managen ist. Denn da kannst du überzeugen durch Persönlichkeit, durch echte Beratung. Und dass das auch wieder stärker genutzt wird von Endverbrauchern, die einfach vor lauter Digitalisierung sich freuen, wenn sie echte Leute treffen.
Das wollen wir an der Stelle doch gemeinsam hoffen. Martin, danke dir für deine Zeit und die Einblicke. Man kann immer nur Sachen streifen. Wir müssen uns also nochmal treffen zu gegebener Zeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, Martin, und dass die Ziele alle in Erfüllung gehen. Wir werden uns in diesem Jahr bestimmt an der einen oder anderen Stelle mal wieder sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Ja, ciao. So, und liebe Leute, danke für eure Zeit und schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schaltet gerne wieder ein und folgt uns gerne. Abonniert am besten den Kanal und gebt Empfehlungen ab. Wenn ihr Themenideen habt, schreibt uns gerne. Anregungen, Kritik gehen an presse@sport2000.de. Ja. Also, euch allen eine gute Zeit. Martin, dir auch nochmal eine gute restliche Woche und tschüss.